Galater 5, Vers 16 bis 26. Und die Überschrift ist: Die Auswirkung der menschlichen Sehnsucht und die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Und da steht: Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich der eigenen Natur beherrschen lässt: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
Ja, Gott ist gut zu uns, wie wir es gerade gesungen haben, nicht nur durch die Sonne, die heute über uns scheint, den Raum zum Leben, den er uns gibt. Gott deckt uns immer wieder reichlich den Tisch, gleich auch im Abendmahl, lädt uns zu sich ein. Wir leben ja sowieso Atemzug um Atemzug von ihm, und so möchten wir heute im letzten Teil unserer Predigtserie Gemeinschaft nah am Herzen Gottes auch darüber nachdenken, welche schönen Gaben und Früchte Gott für uns bereit hat, für dich persönlich, dass dein Herz heil wird, aber auch, dass unsere Gemeinschaft heil wird, dass Gemeinde Jesu heil wird und auch eine Strahlkraft in diese Welt hat. Was ich spannend finde, Paulus spricht zu den Christen in Galatien und auch durch sein Wort heute zu uns: Da wir also durch Gottes Geist, dessen Empfang wir letzte Woche gefeiert haben, am Pfingsten ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Darum geht es, nicht nur die Gabe empfangen, sondern sie ganz zur Entfaltung kommen lassen, in jeglicher Pore unseres Lebens, in allen Bereichen. Und konkret hieß das dann für die Gemeinde: Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und auch nicht neidisch aufeinander sein. Und so sehen wir, dass der Geist Gottes, wenn Gott selbst in Menschen wohnt, dann ist das nicht nur eine innere irgendwie Gefühlssache, auch wenn der Geist Gottes auch unsere Gefühle durchdringt und benutzt, das ist nicht die Sache, sondern dass wir veränderte Menschen werden. Unser Denken wird sich ändern, unser Wollen wird sich ändern und dann auch unser konkretes Handeln in unserem Miteinander mit Menschen. Was ich die Woche nochmal spannend fand, war, ich glaube, dass es nicht umsonst war, dass Gott ausgerechnet an dem jüdischen Pfingstfest, das gab es ja vorher schon, bevor die Christen die Ausgießung des Geistes feierten, warum er ausgerechnet an diesem Tag seinen Geist ausgegossen hat. Denn die Juden feierten bis dahin am Pfingsten, dem sogenannten Shavuot, nämlich die Gabe der Weisung zum Leben, der Tora und der 10 Gebote am Sinai. Als großes Geschenk von Gott: Danke, Herr, dass du uns den Weg zum Leben weist, dass wir auch miteinander, dass das Leben heil wird. Und es war zugleich das Fest der ersten Ernte. So im Mai, Juni, wenn man Pfingsten gefeiert hat, gab es die ersten Früchte auf den Feldern. Schon mal die kleine Vorgeschmack dessen, was, und als Vorfreude: Hey, im Herbst werdet ihr die fette Ernte einfahren. Gott hat also schon den Startpunkt gesetzt und auch diese Perspektive: Das, was Gott euch nun auch an Früchten schenkt, das wird sich in voller Ende, Gott wird dafür sorgen, dass das zu seinem guten Ziel kommt in eurem Leben, in euren Gemeinschaften. Also auch ein Fest der Freude und der Verheißung, immer mit dem Ziel, Gottes Geist heilt Herzen und dann eben auch unsere Gemeinschaften. Denn das Gott ist ja in sich selber Gemeinschaft und so ist sein Heiliger Geist, der zu ihm gehört, auch der heilende und heiligende Geist, dass unser Leben vollkommen wird, dass heiler wird, was in uns zerbrochen wird. Und diesen guten Früchten möchten wir einfach mal miteinander jetzt nachspüren. Ich liebe ja den Frühling, weil jetzt zumindest auch wenn wir in einer Welt leben, wo man fast rund um die Uhr alle Früchte bekommen kann, aber so ein paar Sachen wie zum Beispiel leckere Erdbeeren, die gibt es ja jetzt erst seit ein paar Wochen. So, ich liebe das, ich bin so ein Müsli-Esser morgens und ich haue mir da immer frische Früchte rein und so frische Erdbeeren, wenn es die im Supermarkt wieder gibt, dann freue ich mich total. Diese Süße, diese Säure und Aromaexperten haben dann noch festgestellt, da ist auch noch ein bisschen Vanillenote drin und ein bisschen Waldbeere und Karamell und wie auch immer. Unheimlich viele Geschmacksnuancen. Und auch Paulus, die haben ja in der Mittelmeerregion eine unheimlich reich gedeckte Märkte. Und ich sag mal so, die Frucht, die jetzt Paulus da vorstellt, das ist nur eine Frucht, die Gott schenkt, wie das ist die göttliche Liebe. Die hat aber dann 8 verschiedene Geschmacksrichtungen. Und die kann man irgendwie gar nicht so in eine Frucht reinpacken, sondern ich sage, das ist irgendwie wie so ein richtig super Obstsalat. 8 Geschmacksrichtungen. Paulus sagt, hey, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt in eurem Leben, dadurch, dass ihr mit ihm in Verbindung lebt, sie besteht dann in der göttlichen Liebe. Und da müsste jetzt eigentlich ein Doppelpunkt folgen und jetzt werden die 8 Geschmacksrichtungen diese einen Liebe Gottes, diese aus Gott herausströmende, überreiche Liebe, die Menschen ohne Vorbehalt annimmt, werden sie ausgeführt. Sie besteht in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und in Selbstbeherrschung. Und man spürt, wie das Wesen Gottes selber dann uns Menschen und auch Beziehungen heil macht, in seinen unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Kleiner Funfact für die unter uns, die nicht nur süße Früchte mögen, sondern die auch so herzhaft deftige Typen sind. Gott ist ein genialer Schöpfer und der hat sich auch eine Frucht ausgedacht, die Durianfrucht, die wächst in Thailand, Malaysia und Indonesien. Und die Aromaexperten, das ist die Frucht, die meisten Aromenbreiten hat. Auf der Süße schmeckt man einen Vanille-Mandelpudding und auf der herzhaften Seite Zwiebeln, Knoblauch und Bratensauce. Also für alle, die auf den Obstsalat verzichten wollen und alles in einer Frucht haben wollen, dann esst diese Zibetfrucht. Gott ist genial, was der sich hat alles ausfallen lassen. Ich glaube, aber ich mag den nicht. Setzen wir uns also wieder an den Obstsalat. Die Früchte des Geistes miteinander leben. Die erste Frucht, die Gott hervorbringt durch seine Liebe, das ist die Freude an Gott, die Freude am Leben, die Freude an Gemeinschaft. Schon im Alten Testament, das Volk Israel baute seine verlorene Stadt Jerusalem wieder auf unter Nehemia. Die Umstände waren alles andere als gut. Und das ermutigende Wort durch Nehemia war, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude, die Gott gibt, das ist, und die er in uns hervorwachsen lässt, das ist die Freude, die unabhängig ist davon, ob wir gerade gesund sind oder krank sind, ob die Sonne scheint oder ob es regnet, weil es die Freude daran ist, was Gott für uns ist und wie er in unserem Leben wirkt. Die Freude an den Verheißungen, ich bin bei euch an allen Tagen. Die Freude, ich habe dich nicht vergessen. Die Freude, dass wir durch den Geist Gottes geliebte Söhne und Töchter des himmlischen Vaters sind. Egal, ob ich viel Geld oder wenig Geld habe, ob ich Sorgen habe oder ob es mir gerade gut geht, diese Freude ist Gott sei Dank unabhängig von den äußeren Umständen. Und die dürfen wir ergreifen, darin hineinleben und uns an Gott immer wieder neu freuen. Und wer natürlich mit Gott verbunden ist, an dem, was er schenkt, der wird dann auch das Leben, was Gott geschenkt hat, in all seinen Facetten, die Mitmenschen, die Schöpfung, die Gemeinde, alles, was Gott uns gegeben hat, dankbar aus seiner Hand nehmen und sich immer mehr daran freuen. Und das ist ein Ziel, was Gott mit uns hat, dass auch je länger wir mit Jesus laufen, seinen Geist in unserem Leben Gestalt gewinnt, dass wir freudigere Menschen werden, dass man uns das abspürt. Christen und Kirchen und Gemeinden sollten genau dafür bekannt sein, dass in ihren Gemeinschaften eine tiefe Freude an Gott da ist. Und Freude ist total ansteckend. Ich war vor ein paar Jahren mal in Chicago, in einer ärmlichen Gegend, in einem Gottesdienst sonntags und ich war tief berührt. Da waren, ich weiß nicht, 50 ältere Geschwister auch mit Rollatoren da. Man spürte auch die soziale Armut wirklich auch in der Gemeinde. Und die haben beim Lobpreis mit ihren ausgestreckten Krücken dagestanden, haben Gott angebetet. Ich musste echt heulen, weil da war eine Kraft von göttlicher Freude da, wie ich sie so aus deutschen Gemeinden nicht so kenne und auch aus meinem Leben. So, jetzt muss man nicht alles vergleichen, aber es hat mir eine Spur gegeben. Wow, das war ansteckend, das war anziehend. Das hat Gott für uns bereit. Die zweite Geschmacksrichtung der Liebe ist der Frieden. Der Frieden mit Gott, der Frieden mit meinen Mitmenschen, auch mit mir selbst und dann auch mit der Schöpfung. Schon in der Weihnachtserzählung heißt es ja, als Gott seinen verheißenen König Jesus Mensch werden lässt und sendet: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine große Freude, denn euch ist heute der Heilmacher, der Heiland geboren, welcher ist Jesus Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und Ehre sei Gott in der Höhe und dann auch Friede auf Erden bei allen Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und jeder Mensch, der sich Gott öffnet, der sich dem Licht öffnet, der wird diesen tiefen Frieden von Gott empfangen, der ebenfalls höher ist als unsere menschliche Vernunft, der die nicht ausschaltet, aber der das umgreift. Dieser Friede mit Gott, dass ich weiß, Gott hat mir vergeben, der hält mir nichts vor, der ist gnädig, barmherzig und geduldig. Dieser Frieden, der mir dann auch von Gott hilft, auch mit mir selber Frieden zu finden, dass ich Ja sagen kann zu dem, wer ich bin, zu meinen Begabungen, aber auch zu meinen Begrenzungen und auch zu meiner Ergänzungsbedürftigkeit. Frieden dann aber auch in unserem Miteinander, in unseren Familien, in der Gemeinde. Es ist ein großes Wort, aber es beginnt wirklich im Herzen von jedem Einzelnen. Und Dietrich Bonhoeffer hat einmal so schön gesagt, der Friede, den wir immer wieder auch erbeten für unsere Welt, den die Welt auch so sehr braucht, auch im Miteinander der Völker, der fängt in unseren Herzen und dann auch in unseren Gemeinschaften an. Und Gott ist ein Gott des Friedens und deswegen ist es gut und schön, wenn wir uns immer wieder auch mit dem, wo wir selber mit uns im Streit liegen, in unseren Konflikten, uns gemeinschaftlich unserem wunderbaren Gott hinhalten, unsere Schmerzen, unsere Verletzungen heilen lassen von seiner Liebe. Und so breitet sich der göttliche Frieden aus in unserem Leben, in unseren nächsten Beziehungen, in unserer Schule, in den Kindergärten, wo wir sind, in der Gemeinde und dann auch in der Gemeinschaft. Und ihr spürt auch schon, wie der Geist Gottes selber auch Gottes heilende Medizin ist gegen die zerstörerischen Mächte dieser Welt, von denen wir auch gerade im Bibeltext gehört haben, die gegen Gottes Absichten kämpfen und streiten. Streit und Rechthaberei und Parteiungen, die kommen nicht von Gott, sondern Gott kämpft in seinem Geist des Friedens gegen diese an und wir sind eingeladen, uns dort einzuklinken. Die dritte Frucht, die Geduld. Geduld mit mir, mit anderen, mit Situationen und ich mache es auch mal ganz groß mit der Weltgeschichte. Wer noch so ein Kind der 80er ist wie ich, als ich Fahrradfahren gelernt habe, ich habe es gelernt, wir hatten damals noch so Dreiräder, die brauchen wir heute nicht mehr, weil heute gibt es so kleine Laufräder für Kinder, die lernen dann schon Gleichgewicht. Ich hatte noch Dreiräder, das heißt, ich bin so ein, zwei Jahre mit so Stützrädern. Hinten, die waren so starre Stützräder, da brauchte ich kein Gleichgewicht halten und irgendwann sagte Papa dann mit meinem Bruder, so jetzt bringe ich euch mal Fahrradfahren bei und dann sind wir einfach auf so einen 200 Meter langen Schotterweg gegangen, links war so eine Hecke und dann ging es los. Und sowohl ich als auch mein Bruder haben mehrfache Berührungen mit dieser Hecke gemacht, weil wir losgefahren sind und dann so, ja, ich kann's. Und ab in die Hecke rein. Und es ging dann so weiter, aber wir haben es überlebt. Und das Schöne war aber, Papa war bei uns und er hat mit großer Gelassenheit dahinter gestanden. Und er wusste, meine Jungs, die kriegen das hin. Und ich glaube, das ist ein schön, wenn das schon in so einem kleinen, vielleicht unbedeutenden Bereich im Leben schon gilt, dass wir das kennen, dass wir Geduld miteinander haben. Wie sehr ist dann erst Gott geduldig mit uns? Die ganze Geschichte ist ja eine Geschichte der göttlichen Geduld. Im Griechischen, Gott hat langen Mut mit uns, die langen Wege zu gehen. Bei dir persönlich die langen, manchmal harten Wege der Charakterveränderung, neu lieben zu lernen, treu zu bleiben, immer wieder zu stolpern, immer wieder aufzustehen, Wunden verbinden und jetzt geht's weiter. Neue Sprachen der Liebe zu lernen. Gott ist geduldig. Die ganze Geschichte Israels ist eine Geschichte der Geduld Gottes. Die ganze Kirchengeschichte seit 2000 Jahren, bei allem Segen, den Gott durch die Gemeinde Jesu in die Welt gebracht hat, da war auch ganz viel Schlimmes dabei. Gott gibt seine Kirche nicht auf und er geht immer wieder weiter mit uns. Das ist das, was der Geist Gottes in uns hervorbringt. Und vielleicht kann man das auch so sehen, dass manche Situationen, wo auch manchmal Lebensträume von uns zerplatzen, wo etwas, ein Traum sich nicht sofort realisiert, sie sind auch dann Schulen der Geduld Gottes mit uns, wo wir dann eben auch, wir wollen ja Christus ähnlicher werden, auch in diese göttliche Geduld hineinwachsen. Gott ist geduldig und wir dürfen lernen, ja, wir sollen auch geduldig sein und dürfen es sein. Mein Lieblingsgebet: Herr, schenk mir Geduld, aber schnell. Die vierte Frucht des Geistes ist die Freundlichkeit. Die kürzeste Weihnachtsgeschichte der Bibel steht im Titusbrief, 3 Vers 4. Da heißt es: als aber die Menschenfreundlichkeit Gottes erschien, unseres Retters. Punkt. Da wird Jesus beschrieben als die Menschenfreundlichkeit Gottes. Was ist Freundlichkeit? Da steckt das Wort Freund drin. Wenn ich einem anderen Menschen freundlich gegenüber gesinnt bin, dann ist das eine zutiefst innere, eine Herzenshaltung von Gott, dass der sagt: hey, du bist mein Freund, ich gehe mit dir freundlich um. Ich bin nicht misstrauisch dir gegenüber. Von mir aus baue ich keine Mauern auf. Ich respektiere dich und deine Meinung. Ich kümmere mich um dich. Du bist mein Freund. Mein Vater erzählte mir, dass sein eigener Großvater, mein Vater, die hatten so eine Teestubenarbeit früher, wo sie auch mit vielen Menschen zu tun hatten, Jugendlichen, die drogenabhängig waren. Und mein Vater hat dann oftmals einfach abends noch Leute mit nach Hause genommen zum Abendessen. Und dann standen die an der Tür und dann machte mein Opa, Herbert hieß er, dann machte die Tür auf. Und dann stand da wieder der Hilmar mit irgendeinem Drogenbärchen, ich meine, das ist nicht despektierlich. Und sagte: Papa, ich habe einen Freund mitgebracht. Und dann sagte mein Großvater dann: du bist der Freund meines Sohnes und du bist auch mein Freund. Komm herein. Und dann hat die Oma ihm noch ein paar Spiegeleier gebraten. Und dann hat er erzählt, wie oft junge Menschen in der Küche saßen, am Küchentisch und einfach nur geheult haben. Weil sie gespürt haben, hier ist bedingungslose Annahme. Ein ganz schwaches Beispiel schon, wenn menschliche Freundlichkeit schon solche Herzen öffnen kann. Welche Kraft hat Gott, der mit seiner Freundlichkeit tiefste Verhaltensweisen von uns, etwas, was verdreht ist im Leben, wo unsere Sehnsüchte auch fehlgeleitet sind, der wird das gerade biegen. Aber dazu braucht es diese Freundlichkeit und Gott ist freundlich. Jetzt stellt euch vor, wenn Gott in dir diese Freundlichkeit, die möchte er wachsen lassen, dann führt das dazu, dass wir anderen Menschen, wir können es jeden Tag neu einüben in der Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft mit meinen Kommilitonen, meinen Arbeitskollegen, dass ich lerne, freundlich ihnen gegenüber zu sein. Das ist die göttliche Willkommenskultur, in Gott selber angelegt, die sich einfach nur unter uns entfalten möchte. Und gerade, ich glaube, das ist mit einer der größten Früchte, die unsere Gesellschaft braucht. Wir haben so hohe Mauern zwischeneinander von Misstrauen. Keiner redet mehr miteinander. Wir sind einander wirklich Feind geworden und wir behandeln uns auch so. Gottes Liebe wird diese Mauern zum Schmelzen bringen. Er hat sie zum Schmelzen gebracht und ich glaube, das ist mit einer der Aufgaben der Kirche jetzt in unserer Zeit, in der wir leben, dass wir durch eine gelebte Freundlichkeitskultur Gottes mit die Herzen zum Schmelzen bringen. Die fünfte Frucht, Geschmacksaromen, ist die Güte. Das Wort Güte ist ja schön im Englischen, goodness, das heißt einfach gut. Gott ist gut. Er ist gut in seinem Sein für uns, dass er uns den Weg zum Leben vorgibt. Er ist gut in seinen Worten für uns, auch da, wo er uns manchmal auf den richtigen Weg zurückweist, korrigiert, uns ins Gewissen geht. Aber Gott ist gut in seinem Denken über uns, weil Gott immer das Wohl für uns Menschen im Blick hat. Die ganze Bibel erzählt davon, dass Gott den Menschen Gutes tut, dass er Israel Gutes tut, dass er in Jesus allen Menschen Gutes tut, dass er die Verlorenen aufsucht. Was tut einem Menschen gut? Und dann kannst du jetzt alle Geschichten von Jesus aus dem Neuen Testament durchgehen. Der hat auch nicht eine Methode gehabt, sondern der hat geguckt, wer am Boden liegt, den hat er aufgerichtet. Wenn er spürte, dass ein Mensch, der ist zutiefst in seinem Selbstvertrauen verletzt hat, hat er manchmal gesagt: du bist mein Sohn, meine geliebte Tochter. Er hat die Gotteskindschaft zugesprochen. Auf vielfältige Weise hat Jesus die Menschen geheilt. Die Güte, die der Geist Gottes hat, ist das Wegschauen von sich selber und die Frage: jetzt schau, was dem anderen dient. Paulus sagt mal in einem Brief an die Philipper: ein jeder schaue nicht nur auf das, was euch selber dient, muss man auch manchmal tun, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und das heißt, ich mache mir bewusst Gedanken, was tut meiner Frau, meinem Partner, meinen Kindern, meinen Mitstudenten, meinen Menschen, mit denen ich in der Gemeinde im Team zusammenarbeite, der Gesamtgemeinde, was tut meiner Gesellschaft gut und wie kann ich einen kleinen positiven Unterschied machen. Vielleicht kennt ihr hier mal so nur als kleine Anregung so die 5 Sprachen der Liebe. Ein kleines Konzept, wo man erforscht hat, wie kommt auch Gutes bei Menschen an. Bei manchen sind es heilsame Worte, bei anderen ist es die ungeteilte Aufmerksamkeit, dass ich mir immer bewusst Zeit nehme, mich mit einem Menschen zusammenzusetzen. Bei den anderen ist es die Wertschätzung, ganz wichtig auch die Berührung. Wir leben mit einer der berührungsarmsten Gesellschaften überhaupt. Dabei ist Berührung eine heilende Kraft Gottes für uns Menschen. Oder dass ich tätige Nächstenhilfe tue. Güte hat dem anderen im Blick. Und wenn du mit Jesus lebst und seinen Geist in dir wachsen lässt, wird dein Auge und dein Ohr dafür geschult werden, was tut meinem Gegenüber gut. Das heißt, ich kann mich zurücknehmen, kann mich ganz auf einen anderen Menschen einlassen. Die 6. Frucht oder Geschmacksfrucht der Liebe ist die Treue. Gemeinsam verbindlich durch dick und dünn gehen. Schon Hathaway, so ein 90er-Jahre-Typ hier, hat mal früher gesungen, What is love, baby, don't hurt me, no more. Gut. Meine Kids würden jetzt sagen, das ist so ein Dad-Joke. Die kennen die ja nicht. Liebe ist ja im Deutschen alles und nichts. Es ist deswegen so gut, dass die Geschmacksnuancen der göttlichen Liebe hier ausgeführt werden. Und zur Liebe gehört eine Geschmacksrichtung, für die manche vielleicht heute komisch ist, nämlich auch die Treue. Gott ist treu, davon leitet die sich ab. Der ist super verlässlich. Auf Gottes Worte kannst du dich 100% verlassen. Auf alles, was er dir versprochen hat und auch auf alles, wo er dich mahnt. Auch darauf kannst du dich 100% verlassen. Kleiner Erziehungstipp für Eltern. Kinder sind sicher und gebunden, wenn sie sich auf die Worte ihrer Eltern verlassen können. Sowohl auf die Zusagen als auch auf die Androhung von Konsequenzen. Wer das erlebt, dann sind Kinder sicher gebunden. Viel mehr noch macht das Gott. Von Gott heißt es, er ist uns treu, auch wenn wir untreu sind. Das wissen wir, dass wir nicht immer im Vertrauen auf Gott leben, dass uns oft die Geduldsschnur platzt und wir eigenmächtig handeln. Aber Gott bleibt uns immer treu. Unsere ganze Gesellschaft, unser ganzes Leben, denkt drüber nach, basiert darauf, auf Treue, auf Vertrauen. Du vertraust, du hast dich auf den Stuhl gesetzt, weil du dem vertraust, dass der hält. Wir haben die nicht angesägt für euch heute. Ihr vertraut mir, weil ich hier predige und vertraut mir, dass ich mich hoffentlich gut vorbereitet habe und dass ich das in einem Geist der Liebe zu euch tue. Hoffentlich. Ihr vertraut eurer Bank euer ganzes Geld an, im Vertrauen darauf, dass die das nicht verballern. Ich gehe nachts schlafen und weiß, dass ich in einem sicheren Land lebe und wenn was passieren sollte, dass ich die Polizei rufen kann. Das ist übrigens nicht in allen Ländern so, aber es basiert alles auf Vertrauen. Und das Krasse ist, dass ganz viele Menschen heute die Sehnsucht nach Treue, dass ich in einer stabilen Familie aufwachse, dass mein Partner mir in meiner Partnerschaft und Ehe treu bleibt, die ist riesig. Viele Jugendliche sehnen sich heute nach Heimat, nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, nach Verbindung. Und die größte Not auch unserer Zeit ist, dass wir oft nicht bereit sind und das nicht mehr kennen, auch den Preis dafür zu zahlen, den das hervorbringt. Denn ich kann nur in die Tiefe einer Liebesbeziehung reinwachsen, wenn ich meinem Partner ein Versprechen gegeben habe. Mit dir und mit keinem anderen, komme was wolle. Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Ich mache mich verbindlich. Die göttliche Ehe oder die Ehe leitet sich von Gottes Treue zu seinem Volk Israel und von Gottes Liebe zu seiner Gemeinde ab. Und sie darf ein kleiner Spiegel sein dieser unendlichen Treue. Gemeinde Jesu, auch Ortsgemeinde FEG Bochum, kann nur gelingen und leben und blühen, wenn es Menschen gibt wie eine Nora und wie viele andere, die sich verbindlich machen und sagen, ich bin Teil der Gemeinschaft. Ich investiere mich mit meinen Gaben, mit meinem Gebet, mit meiner Herzenshaltung, auch mit meinen finanziellen Ressourcen, die Gott mir gegeben hat, Werde Teil einer Gemeinschaft, nur so kann eine Gemeinschaft auch Schritte in die Zukunft gehen. Wenn ich mich rausziehe aus Gemeinschaften, können weder Vereine, können Gemeinden und Kirchen, können sie nicht wachsen. Und das ist mit ein großer Zwist, den wir in unserer Gesellschaft erleben. Alle sehnen sich nach festen, stabilen, verbindlichen Gemeinschaften. Aber wenige möchten den Preis dafür bezahlen. Und ich sage, dass der Preis gut ist. Wer Verbindlichkeit eingehen wird in eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft, dann bin ich mir ganz sicher, dass deine Seele stabiler wird und dass du Gott Möglichkeiten gibst, dass dein Herz zur Ruhe kommt und dass du die Welt im Guten gestalten kannst. Und das ist eine super Frucht, die Gott in uns hervorbringt. Die siebte Geschmacksnuance direkt aus dem Herzen Gottes, Sanftmut. Das ist die Kraft, auf Stärke zu verzichten. Das ist der Mut, mild und gnädig zu handeln. Damit sind wir in den Gottesdienst gestartet. Erinnere mich noch, Psalm 103. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er handelt nicht mit uns nach unseren Missetaten. Gott sei Dank. Stellt euch vor, Gott würde, und der hätte alles Recht dazu, uns so zu behandeln, wie wir ihn oft behandeln. Dann wäre es aus mit uns. Und Gottes Sanftmut besteht ja genau darin, dass er sein göttliches Recht, was er hätte, dass seine innere Gnade höher steht. Und Jesus lädt auch damit die Menschen ein, kommt her zu mir, die ihr alle so abgemüht seid und platt von anderen Menschen, die euch Lasten aufladen, auch ethische Dinge, die ihr müsst das jetzt erfüllen, ihr müsst so leben, sagt, kommt her zu mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Also auch die Schritte, auf die ich euch führe zum neuen Leben, die gehe ich mit euch mit Geduld, mit Liebe und ich stehe bei euch und hinter euch, ich stehe neben euch. Sagt das nicht als euer Herrscher, sondern als euer Bruder, der mit nebendran geht. Den Mut, sanft zu sein. Und am deutlichsten sehen wir diese Sanftmut an das Kreuz, an das wir Menschen Jesus geschlagen haben. Ich hätte menschlich gesehen, fände ich auch Filme cool und Bibel cool, die sagen, und als sie ihn ans Kreuz nagelten, wurde der Herr Jesus zornig und er stieg vom Kreuz und er rief eine Legion von 12.000 Engeln. Und er führte einen Rachefeldzug gegen die Menschen, die ihn zu Unrecht verurteilt hatten. Fände ich eine geile menschliche Story, also aus meinem Herzen. Die fände ich richtig gut. Und genau das passiert nicht. Und daran sehen wir die Sanftmut Gottes, dass noch am Kreuz der Herr sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dem Schächer noch neben ihm zu sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist der Mut, sanft zu sein. Johannes Evangelium heißt es, dass Jesus am Ende sagt, es ist vollbracht, weil Jesus das Böse, was wir in die Welt bringen, von dem wir uns bestimmen lassen, er hat es mit Gutem überwunden. Und wenn nun der Geist Gottes in uns lebt, dann passiert genau das, was Paulus dann den Christen in Rom sagt, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist die göttliche Kraft in dir, das gute, schöne, neue Leben zu implementieren in dieser Welt. Wenn du vielleicht in einem Arbeitskontext arbeitest, wo wenig Ermutigung ist, jeder sehnt sich auch nach Wertschätzung, dann wird dir der Geist Gottes die Kraft geben, sei du derjenige, der anfängt, durch gute, heilsame Worte die Kultur der Entmutigung zu zerschlagen, indem du ermutigst. Vielleicht bist du in einem Kontext, wo die Leute die Mauern hochgebaut haben, wo man sich nicht mehr miteinander redet, weil die Gräben zu groß sind. Dann wird der Geist Gottes in dir die Fähigkeit gebären, dass du dich an den Tisch setzt mit deinen Gegnern, die dir Feind sind, weil du die Mauern durchbrichst. Und die letzte Geschmacksnuance, die man auch nicht mit der Liebe erstmal vermeintlich in Verbindung bringt, die Selbstbeherrschung. Im Griechischen die göttliche Kraft, auf etwas zu verzichten. Das heißt, das ist die Kraft von Gott, dass ich die inneren Triebe, also das, was mich antreibt, und die Leidenschaften in mir, die nicht per se gut oder schlecht sind, muss gucken, wo sie mich hinführen, dass ich sie lerne, mit der Kraft Gottes unter Kontrolle zu haben. Und vielleicht könnt ihr das vergleichen mit so einem Segelboot. Heißt auch mal im Epheserbrief, lasst euch nicht von jeder Welle und auch von jedem Wind, der da ist, hin und her schaukeln. Die Winde wehen stark in dieser Welt und die wehen auch stark in deinem Herzen. Hunderte Sehnsüchte und Leidenschaften zerren an uns. Was treibt mich an? Im Blick auf meine Sexualität, im Blick auf, wie ich Karriere machen möchte, im Blick auf Anerkennung, alles Mögliche. Und der Geist Gottes wird dir die Kraft geben, dir das, was dich antreibt, bewusst zu sein, damit sie ins Gesicht oder ins Angesicht Gottes zu halten und zu fragen, Herr, wohin führt mich denn das, wenn ich jetzt dieser Leidenschaft Raum gebe, wenn ich mich von der ziehen lasse? Und dann fragst du, Gott, führt mich das auf einen Weg zum Leben oder führt es mich auf den Weg zum Unheil? Und dann gibt er dir Geist Gottes, der ist dein Sparringspartner am Segelboot, der dir dann hilft, auch manchem zu widerstehen und da reinzulagen und dein Boot in die gute, richtige Richtung auf den Weg des Lebens zu lenken. So denkt auch das neunteste Mensch, so sieht Gott uns Menschen. Wir sind nicht einfach Opfer unserer Leidenschaften. Man kann so leben. Du kannst immer dein Sehnsüchten und Gefühlen kannst du leben, wenn du das möchtest. Aber dann guck auch, wo es dich hinführt. Und sei dir gewiss, dass nicht jeder Leidenschaft, der du folgst, dich zum Leben führt. Das weiß die Bibel auch. Aber der Geist Gottes ist dein Partner neben dir, der dir helfen wird, deine Leidenschaften und Triebe in die richtige, gute Richtung zu lenken. Und ich weiß nicht, womit du gerade persönlich am Struggeln bist, mit Wut vielleicht, mit Zorn, mit der Gefahr, ständig mit anderen Menschen zu flirten oder was weiß ich auch immer. Rede mit Jesus darüber und bitte den Geist Gottes, hey, wohin mit diesen Leidenschaften? Und dann nimm sie auch mal in Zucht mit dem Geist Gottes und er wird dir dabei helfen. Dann hat ja Paulus auch geschrieben, zerstörerische Mächte sind im Kampf gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes probiert immer, das Böse wegzumachen, dass etwas Gutes daraus geschieht. Und er wird dir an deiner Seite stehen und das helfen. Das ist die Selbstbeherrschung. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt auch Beispiele aus eurem eigenen Leben, wenn Menschen ihre Kontrolle, ihre Worte, ihre Hände oder was auch immer nicht unter Kontrolle gehabt haben. Wie viel Schaden daraus entstanden ist, wie viel verbrannte Erde darüber war, weil Leute ihre Sinne nicht im Griff hatten. Jeder könnte davon Geschichten erzählen. Und der Geist Gottes ist so genial, dass er sagt, ich möchte, dass dieses Maß an Verletzungen, was Menschen ungezügelt einander zuführen können, dass das aufhört. Soweit mal die Schale der Früchte. Ich weiß nicht, wo Gott dich heute angesprochen hat, spür dem nach. Ich komme zum Schluss und mir ist wichtig geworden, man kann viel intellektuelles Wissen über Gott haben, aber entscheidend ist, wenn ich Jesus ernst nehme und auch was das Neue Testament uns lehrt über die Verbindung mit Gott, dass wir ihn immer wieder neu einladen. Jesus sagt einmal im Lukas-Evangelium, wenn nun ihr Menschen, die ihr böse seid, die ihr sehr oft zerstörerisch lebt, selbst euren Kindern gute Gaben geben könnt, das kann jeder, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wir brauchen nichts mehr als leere Hände. Und auch Paulus sagt später bei der Epheserbrief, lasst euch immer wieder neu erfüllen vom Geist Gottes. Und dazu möchte ich uns nun einfach einladen, wir möchten eine Minute Stille sein, dass du dich einfach dem dreieinigen Gott hinhältst, mit dem, wie du gerade bist. Und dann möchte ich ein Gebet sprechen, dass wir den Geist Gottes neu in unsere Lebensbereiche einladen, dass seine Frucht wachsen kann.